Hallo und herzlich willkommen zum SBB-Podcast. Mein Name ist Kirsten Friedrich und heute erwartet euch ein besonderer Podcast, denn mein Gesprächsgast ist
Daniela Mietke.
Genau, super. Daniela kennt ihr bereits, weil Daniela immer die wunderbare Person ist, die alle Kolleginnen und Kollegen befragt zu ihrem Werdegang und zu ihren Aufgaben bei der SBB. Also die Frau, die immer beteiligt ist, aber die noch nie selber im Vordergrund stand. Deswegen haben wir uns heute überlegt, wir drehen den Spieß um und ich frage sie ein bisschen. Daniela, wie geht's dir?
Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil die Rolle ist schon eine ganz andere, muss ich sagen, wenn man über sich spricht und nicht andere ausfragen kann. Ja, und ich bin sehr gespannt, was du dir alles ausgedacht hast.
Ich habe mir gar nicht so viel ausgedacht, aber ich dachte, wir sprechen einfach ein bisschen über dich und über deinen Werdegang, was du hier machst. Und dann habe ich noch eine Sache, die, von der du noch keine Ahnung hast.
Oh Gott.
Und da werden wir gucken, wie sich das entwickelt dann.
Okay.
Ja, Daniela, wir kennen uns beide schon ziemlich lange. Wie lange kennen wir uns eigentlich?
Ich würde sagen, so ungefähr 15 Jahre oder so.
15 Jahre, ne? Toll. Ich finde das toll, dich zu kennen. Das bringt unheimlich viel Spaß, auch mit dir zu arbeiten. Und ich nehme dich immer als sehr kompetente Person wahr und sehr freundliche Person auch. Und ich würde dich gerne vorstellen und beziehungsweise bitte dich, dass du dich ein bisschen vorstellst. Also, wie war denn eigentlich dein beruflicher Werdegang? Okay. Ich weiß, dass der ein bisschen bunt war.
Der ist sehr bunt, das stimmt. Ja, ich fange einfach mal, würde ich sagen, an in Berlin mit meinem Studium. Macht, glaube ich, Sinn. Und ich habe in Berlin studiert an der Freien Universität und dort Erziehungswissenschaft in den wilden 80ern. Ja, und das waren wirklich tolle Zeiten, muss ich auch sagen, weil Studieren zu dieser Zeit war einfach nicht nur Studieren. Man ist nicht nur brav zur Uni gegangen und hat seine Vorlesung besucht, sondern einfach irgendwie gelebt. Und Berlin war ja einfach ein besonderer Ort zu dieser Zeit. Insofern habe ich mich überlegt, in Vorbereitung zu dem Podcast, ich war nicht die klassische Studentin, ich bin da nicht immer brav gesessen, sondern ich habe ganz schnell meine Sachen abgerissen und dann bin ich wieder in mein Wohnumfeld gegangen. Das hatte mich durch die Zeit getragen.
Daniela, darf ich kurz fragen, was hast du studiert?
Erziehungswissenschaft.
Okay.
Was immer aus den Anteilen besteht, Psychologie, Soziologie und Pädagogik. Das waren die Themenfelder im Schwerpunkt.
Mhm. Super. Und was hast du danach gemacht, nach dem Studium?
Ich bin sofort nach Hamburg. Also ich hatte quasi mein Studium einen Tag, sozusagen auf dem Freitag beendet und montags schon meinen ersten Arbeitstag in Hamburg. Und das war der Hintergrund dazu, hat mit meinem Schwerpunkt der Diplomarbeit zu tun, überhaupt meines Diploms, weil ich hatte mich auf das Thema Suchterkrankungen in allen Facetten spezialisiert. Ich habe bewusst herausgesucht, dass ich über niedrigschwellige Drogenarbeit eine Diplomarbeit schreiben möchte und hatte mich dann in Hamburg beworben bei einem Träger-Drop-In, wo es um die Versorgung von Menschen mit Suchterkrankungen geht, um die niedrigschwellige Versorgung. Und das war der Grund, warum ich quasi sofort die Stadt gewechselt habe, was ich eigentlich gar nicht wollte.
Mhm. Das heißt also, du hast wegen des Arbeitgebers dann die Stadt gewechselt.
Mhm.
Schön. Und das war wann ungefähr? Wann bist du nach Hamburg gekommen?
Es war, glaube ich, 1993.
Super. Und dann bist du hier hängen geblieben.
Berlin ist ja quasi schon damals noch eine sehr wilde Stadt, oder es ist ja immer irgendwie eine wilde Stadt, wo alles anders läuft als in Hamburg. In Hamburg habe ich zu der Zeit extrem konservativ empfunden.
Mhm.
Und insofern war das gar nicht so nur schön. Also ich bin gewechselt und habe gedacht, oh mein Gott, die sind hier irgendwie echt anders und man muss alles gut bedenken, was man sagt und wie man es sagt. Und natürlich auch diese norddeutsche Distanzierung, die immer häufig ein Thema ist. Und das muss ich alles erst verstehen, warum das so ist und wie das funktioniert. Und dann kann man ja auch sich darin bewegen, aber es war neu für mich. Und manchmal denke ich, ich bin für ein Leben in Deutschland multikulturell aufgewachsen, weil ich ja in Süddeutschland groß geworden bin, meine Familie aber in Berlin auch zum Teil lebt und ich dann eben direkt nach Berlin gegangen bin und dann nach Hamburg. Und das sind schon drei krasse Kulturen in diesem Land, auf die ich so getroffen bin.
Mhm. Witzig, dass du das so zusammenfasst. Ja, klar, stimmt eigentlich auch, ne?
Mhm.
Ja. Ich weiß von dir, dass du in Berlin wirklich wilde Zeiten hattest. Und ich würde so gerne noch mal ein bisschen mehr davon erhören oder erfahren.
Ja, das stimmt. Also ich habe in Berlin in einem Wohnprojekt gelebt und wir haben dort gearbeitet und gelebt zu 20, vielleicht auch manchmal zu 30. Das kann man im Nachhinein nicht mehr so genau sagen. Also es war ein ehemals besetztes Haus und wir sind dort eingezogen und hatten dann auch diese sogenannte Legalisierungsphase hinter uns gebracht. Das Haus wurde über den Berliner Senat durfte eine Instandsetzung erfahren und wir haben dort gearbeitet. Es musste 20% in Eigenleistung gestehen und wir haben dort, wie gesagt, schon in einer sehr großen Gruppe gelebt. Super basisdemokratisch.
Das ist schön.
Einmal die Woche ein Plenum und es wurde alles durchdiskutiert. Wir haben dort zum Teil mit einem Bad und einer Küche gelebt, je nachdem, wie weit eben die Renovierung fortgeschritten war, bis hin zum Dach aufgesetzt. Also ich habe wirklich geschuftet wie auf dem Bau und es war eine tolle Zeit und im Nachhinein mystifiziert man das natürlich auch ein bisschen, aber es war toll und die Menschen, die habe ich zum Teil noch in meinem engsten Freundeskreis, mit denen ich das zusammen gemacht habe.
Ja, toll. Auch lange Beziehung dann, ne?
Ja, genau. Also es sind vor allem die Freundinnen, die ich in Berlin aus der Zeit noch habe, mit denen ich dort, ja, man muss auch sagen, gestritten und gelebt habe, weil natürlich ist das nicht nur harmonisch auf engem Raum und es war aber eine extrem prägende Zeit, weil wir alle schauen immer zurück und denken, wow, dafür kann man, das kann man eigentlich gar nicht besser lösen. So viel kriegt man fürs Leben nicht mit. Also wie auch sowas. Also so erleben wir das zumindest.
Toll. Hört sich spannend an. Mhm. Auch irgendwie, ja, also du hast auch sehr viel erlebt halt, nicht? Also nicht nur Spannendes, aber auch irgendwie ja, Politisches. Du warst beim Zeitwandel praktisch dabei, du hast Zeitgenössisches erlebt und so.
Ja,
finde ich sehr spannend.
Unbedingt. Also die Berlin in dieser Zeit war schon auch nochmal was anderes. Da war auch natürlich die Mauer noch drumherum. Mhm. Das heißt, ich habe den Mauerfall auch vor Ort erlebt. Es war hochpolitisiert. Also meine ersten Tage in Kreuzberg, ich weiß noch, wie ich da durch die Straßen gelaufen bin bei Sonnenschein und quasi das als großes Glück empfunden habe. Mhm. Um mich herum eine bunte Welt aus Punks. Mein Kreuzberg ist irgendwie sehr viele Türkinnen und Türken und es war eine extrem bunte Welt, die für mich super faszinierend war. Und das habe ich als sehr spannend erlebt. Und dann natürlich die hohe politische Welt auch dort. Mhm. Also natürlich viele Demos und Vorbereitung auf Demos und ja, schon eine spannende Zeit, würde ich sagen.
Schön. Ja, finde ich auch toll. Ja, danke. Und dann waren wir aber ja beim Drop-In hier. Da hattest du gearbeitet. Deswegen bist du nach Hamburg gekommen. Und bist du danach dann zur SBB gegangen? Oder?
Nee, also ich hatte tatsächlich 3 Jahre in der offenen Drogenarbeit gearbeitet, was ja schon auch ein sehr heftiges Arbeitsgebiet ist, muss man auch sagen. Ich habe dort Überlebenshilfe mitgeleistet, das heißt Spritzentausch, Aufklärung, Konsumverhalten, also Menschen auch in der täglichen Hygiene mit zu unterstützen, Belausung zu lösen. Okay. Ja, also Überlebenshilfe, Essensvergabe, aber auch Beratung natürlich. Und das war schon eine besondere Zeit, wobei ich auch nach 3 Jahren wusste, es ist nicht meins. Also ich würde das nicht lange machen wollen. Ich habe immer hohen Respekt vor Menschen, die das gut und lange können, weil das schon sehr aufreibend ist. Menschen an der, ja, es ist oft so eine Schwelle auch zum Tod, die man erlebt. Und natürlich haben wir auch Menschen beerdigt in dieser Zeit, also und es gibt aber auch welche, die haben einen Weg daraus geschafft. Es ist einfach sehr, in alle Richtungen sehr ausschlagend.
Ja, und dann hast du auch ganz viel Berufserfahrung, ne? Sozialpädagogische Berufserfahrung gesammelt.
Das stimmt.
Und also zwar in Extremen dann wahrscheinlich.
In sehr viele Extremen. Also es geht dann eben bis zu hoher Empathie für Menschen, die dich dir sehr öffnen und dir ganz dein Herz auch ausschütten, bis hin zu Menschen, die vielleicht auch die Waffe in der Hand haben und du musst damit umgehen. Mhm. Das kann man lernen, das ist alles machbar, aber es ist eben als Berufsanfänger und ich kam von der Uni schon auch ungewohnt. Ne?
Mhm. Ja. Und wann bist du dann zur SBB gekommen?
Ich bin dann, gab es noch eine Zwischenstation, Ich habe dann eine einjährige Ausbildung zur Sozialmanagerin gemacht, weil ich wusste, ich will noch mal einen anderen Weg einschlagen. Und habe dann, aber auch bin ich schon in die berufliche Bildung gegangen im Anschluss. Aber das war dann wiederum im Rahmen eines Jungerwachsenentreffs in Stalshoop. Und dort waren meine Arbeitszeiten abends und nachts. Es war eben ein Jungerwachsenentreff für sogenannte Jugendgangs, die dort auch lebten. Auch wieder ein sehr heftiges Themenfeld.
Wusste ich ja noch gar nicht.
Der Auftrag war eigentlich, dass man sie so ein bisschen an Arbeit heranführt. Und Arbeit war in dem Fall die Tätigkeit in diesem Treff, das Kochen, das Bedienen. Also ich habe mich mit Hoga-Themen auseinandergesetzt. Mhm. Aber im Schwerpunkt war ich natürlich die Pädagogen vor Ort und habe mich vor allem mit den Jungerwachsenen befasst. Und die waren auch super nett, super herzlich ganz häufig, aber auch eben in heftigen Konstellationen unterwegs. Also ich würde mal sagen, Drogendealerei ist ein großes Thema gewesen, Gewalt war immer ein Thema. Mhm. Ich hatte das Gefühl, die mochten mich gerne, deswegen war die Arbeit auch schön, aber auch sehr heftig, muss ich auch sagen.
Ja, dann hast du praktisch nach dem Drop-In gleich heftig weitergemacht sozialpädagogischen Tätigkeit. Ja.
Und dann bin ich auch erst in die SBB gegangen.
Genau, und ich mache jetzt mal einen ganz großen Sprung. Und zwar sitzt du ja jetzt hier auch in deiner, also als Daniela natürlich, aber auch in deiner Funktion als Head of Marketing und Digitalisierung. Und gerade eben hast du noch von einem Jugendtreff erzählt und jetzt bist du Head of Marketing und Digitalisierung. Da ist ja ein unheimlicher Sprung erfolgt. So, kannst du das mal bitte erzählen? Wie bist du jetzt dazu gekommen, zu dem neuen Thema?
Das stimmt. Das ist auch ein enormer Wandlungsprozess. Und ich, wenn ich darüber nachdenke, wundere ich mich selber manchmal. Aber es ist eben so, dass ich, als ich bei der SBB angefangen habe, ganz klassisch als Coach für Personen, die in Kursen sind und Trainerin im Bereich ECDL zum Beispiel, dann in die Kundenberatung gegangen bin. Ich habe mich vertriebliche Arbeit gemacht und ich bin dann ins Marketing reingewachsen. Und über die Jahre habe ich natürlich begleitende Fortbildung besucht und habe so viel Marketing-Expertise aufgebaut, dass ich es irgendwann auch leitend übernehmen konnte. Und das Thema Digitalisierung finde ich super spannend. Es hat natürlich viel mit Online-Denken und Strukturieren zu tun. Deswegen passt der Schnitt vom Online-Marketing zur Digitalisierung in Teilen. Mhm. Ja, und ich habe eine hohe Faszination erlebt und ich war auf diversen Digitalisierungskongressen und ich fand einfach die Welt des digitalen Erlebens und der Schnelligkeit und der Performance und was man damit alles machen kann, super faszinierend. Also ich habe mich da irgendwie so reinbegeben und natürlich mit Qualifikation aufgebaut. Also ich habe an der Hamburg Media School eine Fortbildung auch besucht zur Online-Marketing-Managerin, wo auch viel Digitalisierungselemente mit dabei waren.
Mhm. Ja, toll. Ja, und kannst du irgendwie mal so einen typischen Arbeitstag von dir beschreiben? Also es hört sich so ein bisschen auch abstrakt dann für mich jetzt so, Digitalisierung, Marketing gut, aber Digitalisierung, also was läuft da so? Was machst du so am Tag? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist auf jeden Fall eine enorm hohe Arbeitsdichte. Das heißt, zum Tagesauftakt immer erstmal so grob gucken, was hat eigentlich der Tag so zu bieten. Wir haben es im Moment alle, dass wir durch viele digitale Meetings rauschen und parallel dazu bin ich immer dabei, alles, was wir in meinem Arbeitsbereich tun, also mein Team insbesondere ist da ganz wichtig, alles so durchzustrukturieren. Ich gucke immer aus der Metaebene, was machen wir, was müsste dabei weiterentwickelt werden und wir entwickeln auch gemeinsam permanent weiter. Es geht jetzt zum Beispiel um die digitale Lehre. Corona war natürlich das Jahr für Digitalisierung, Kommunikation digital und jetzt Lehre digital aufzubereiten.
Mhm. Ja, schön. Das heißt, es hat sich auch im letzten Jahr, glaube ich, ganz viel in diesem Bereich getan. Was heißt, glaube ich, kriege das ja mit so. Mhm. Und ich sehe, dass du auch eine der meist angefragten Personen hier bist bei der SBB, weil sich alles im Moment viele, viele Inhalte drehen sich halt um das Thema Digitalisierung. Was oder hast du Vision für die SBB in puncto Digitalisierung?
Ja, unbedingt. Also ich, meinen ganzen Ehrgeiz und meine Motivation bekomme ich aus dieser Idee der Partizipation. Ich möchte gerne, dass egal aus welcher Bildungsschicht man kommt, man lernen kann und viel Input auch angeboten wird. Und deswegen ist digitales Lernen so interessant, weil man eben unterschiedliche Personen auf ihrem Level anbieten kann. Und Partizipation ist für mich immer so ein großes Wort. Also auch wenn wir hier arbeiten, ist es für mich wichtig, dass wir partizipativ arbeiten. Alles, was wir uns erarbeiten, ist nicht meins, behalte ich für mich, sondern ich suche schon den Weg, wie gebe ich es weiter. Und so möchte ich auch im Team arbeiten. Und das ist ja auch ein Teil der Digitalisierung. Es kann nicht eine Person alles, sondern wir können eigentlich nur unser Wissen zusammenwerfen und schauen, wie schaffen wir es möglichst gut, diese Kompetenz so anzubieten, dass auch andere das wieder nutzen können. Mhm. Und diese Agilität, die das ja eigentlich ist, ist eine sehr spannende Aufgabe. Also da würde ich sagen, das ist der Hauptmotor, warum ich das eigentlich mache. Mhm. Und natürlich mein Herz schlägt für Bildung. Und ich bin immer interessiert, dass Menschen ihre Bildung, so wie sie sie wünschen, auch bekommen.
Mhm. Ja, toll. Das hört sich schön an. Mhm. Und ich frage mich gerade so, Digitalisierung, ich finde es auch sehr faszinierend. Und ich habe immer so die Frage, ob eigentlich auch alle Zielgruppen daran beteiligt sind. So. Was glaubst du? Meinst du, dass man alle Menschen, also auch unsere Zielgruppen oder die Zielgruppen der SBB, dass man die mitnehmen kann?
Es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Wir haben da echt viel zu tun. Wir müssen den Zugang zu denen bekommen. Wir müssen sie für die Medien gewinnen, ihnen Medienkompetenz auch möglich machen, um dann auch diese Art des Lernens ein Stück mitgehen zu können.
Hat das was mit Geld auch zu tun und mit eigener Bildung oder also die Voraussetzung dafür? Oder glaubst du, dass wir das einfach auch schaffen, die Leute mitzunehmen? Oder muss man gewisse Voraussetzungen selber mitbringen?
Also natürlich hat es was damit zu tun, wie die Menschen auch ausgestattet sind mit Technik. Insofern hat es auch was mit Geld zu tun. Mhm. Und um möglichst Technik in die Breite zu geben, braucht es mit Sicherheit Fördertöpfe, die das möglich machen. Nicht alle können sich das leisten, sich so technische Ausstattung auch anzuschaffen. Beziehungsweise wir Bildungsträger müssen schauen, wie können wir die Personen versorgen, dass sie es eben machen können.
Mhm. Ja, schöner Ansatz. Gibt es eigentlich auch Grenzen? Also du hast gesagt, was dich treibt, also deine Vision und siehst du auch, dass es teilweise Grenzen gibt oder vielleicht gar nicht so absolute Grenzen, aber kommst du auch in Situationen, wo du denkst, Mann, jetzt muss das gelöst werden, wie kommen wir weiter oder so?
Also natürlich gibt es permanent irgendwo Grenzen, aber ich gehe immer nicht defizitär vor, ich gehe immer lösend vor. Das ist so mein Grundansatz. Also ich sehe Grenzen und dann erlebe ich sie und die können in Ressourcen sein, die können in Personen sein, die können in Kompetenzen sein. Und dann lasse ich das kurz auf mich wirken und dann fange ich an, die Lösung zu entwickeln und schon wieder weitere Ideen zu spinnen. Also ja, ich bin, glaube ich, so hoch intrinsisch motiviert. Ich bin immer morgens hoch aktiv. Ich wache irgendwie um 5 oder 6 auf. Dann ist die Höchstphase meines geistigen Schaffens irgendwie. Und dann fange ich an, das vom Vortag zu sortieren und habe eigentlich schon immer super Ideen, springe dann eigentlich hochmotiviert raus aus dem Haus und könnte eigentlich sofort wieder loslegen. Was natürlich für so ein Team auch nicht immer einfach ist, wenn da irgendwie jemand immer so rumwirbelt oder es möchte. Aber das ist mit dieser Haltung mache ich diesen Job und deswegen kann ich auch so oft so gut gelaunt sein, weil ich eben nicht defizitär vorgehe, sondern immer eine Lösung finden möchte.
Ja, das ist ja auch toll, weil das hört sich so an, als ob dich auch nichts, keine Situation aufhalten kann. Ne? Also wenn irgendwas nicht funktioniert, dann geht es halt auf anderem Wege weiter.
Zumindest ist das mein Bestreben. Ja, natürlich gibt es Momente, wo das nicht so toll ist ja. Und ich da auch mal ins Grübeln komme, aber von der Idee her so, genau.
Schön, ja. Ganz toll. Daniela, ich möchte mit dir noch ein kleines Spiel spielen. Hast du Lust?
Ich bin sehr aufgeregt, was du jetzt
kriegst. Das ist ganz harmlos. Das ist total harmlos. Aber ich dachte einfach, dass du einige Sätze vervollständigst. Also ich fange den Satz an und du überlegst dir was, beendest den Satz.
Okay.
Ist aber ganz harmlos.
Okay.
Und zwar, der erste Satz. Mein Leben ist
vielfältig, bunt und fachlich hochspannend.
Ach, schön. Mhm. Besonders wichtig ist mir
Authentizität. Das Thema hatten wir schon.
Ja, genau.
Ja, Empathie und Authentizität ist mir tatsächlich enorm wichtig. Ich messe eigentlich die Menschen immer daran, wie ich sie wahrnehme und ob ich sie glaubwürdig und aufrichtig finde. Das ist natürlich ein enorm hoher Anspruch und ist kaum durchzuhalten, aber das ist eins meiner größten Wertigkeiten.
Mhm. Ja. Ja, gut. Mhm. Sehr nervig empfinde ich
Machtstrukturen.
Okay.
Ah, da bin ich ja wirklich hochempfindlich. Also ich kann wirklich in Wallung geraten, wenn man mich über Macht von etwas abhält, was ich eigentlich machen möchte. Oder wenn Strukturen ein Thema kompliziert machen. Und ja, gerade auch Frauen gleiche Möglichkeiten und Rechte bekommen sollten, auch in der Arbeit. Und es gibt immer noch dieses sogenannte Equal Pay Gap und das ärgert mich maßlos. Also das ist gesellschaftlich und strukturell so ist, dass Frauen, ich glaube, 20% im Durchschnitt weniger bekommen an Gehalt wie Männer. Da könnte ich quasi so kleine Hitzewallungen bekommen. Und genau, also die Frage, die du gestellt hast, ja eigentlich was regt dich auf? Und das ist eins der
sehr
Themen.
Nervig, ja.
Okay. Die sind nicht nervig, genau. Mhm.
Genau. Ja, ich würde auch gerne nochmal darauf später zurückkommen, auf Frauen und Digitalisierung und so. Also bitte nicht vergessen das Thema, falls ich das vergessen sollte. Aber erstmal weiter. Mein liebstes Arbeitstool ist
das meint man.
Yeah, damit habe ich schon fast gerechnet.
Weil egal, was ich mache, ich zaubere ein Mindmap und ich finde, das geht halt unheimlich schnell, weil man so assoziativ die Inhalte vor sich visualisieren kann und ganz schnell Themenfelder identifizieren kann, an denen man jetzt Lösungen oder nächste Schritte gehen müsste.
Ja, ich bin ja selber Nutznießerin deiner Mindmaps und ich bin immer sehr begeistert. Ich finde alle Infos sofort, ich sehe die Relation, ich sehe die Beziehung, das ist irgendwie echt genial. Also da bist du auch echt eine Meisterin drin. Super. Weiter, an meiner Arbeit verzweifle ich manchmal, weil?
Oh je, da habe ich jetzt, glaube ich, gar keine Antwort.
Das ist ja auch völlig okay.
Ja.
Du musst ja nicht verzweifeln.
Nee, genau, also irgendwie
toll.
Habe ich keine Verzweiflung.
Ja, super. Und für die SBB wünsche ich mir?
Ja, ich wünsche mir natürlich, dass wir richtig modern ranrauschen. Also ich habe so das Jahr 2030 vor Augen, die nächsten 10 Jahre so grob. Und beschäftige mich natürlich auch mit Zukunft. Und wie ist denn Zukunft? Wie ist ein modernes Arbeitsleben? Wie ist eine Work-Life-Balance in der Zukunft? Und wie schafft man das, dass jede und jeder nach seinen Stärken besonders gut arbeiten kann? Und da habe ich alle, muss man, glaube ich, auch wirklich jedem seine Chance geben. Also sowohl die ein bisschen mehr Freizeit haben wollen, aber auch die richtig high performen wollen, weil sie einfach so gestrickt sind, also insofern, ja, also die Modernität des Lebens jetzt zu gehen, gemeinsam.
Ja, ein sehr komplexes Thema, ne?
Auf jeden Fall.
Mhm. Schön, ja. Hast du eigentlich so bestimmte Projekte, die dir besonders am Herzen liegen, so?
Also wir haben ja einmal gemeinsam dieses Projekt Discuss, Demokratie Digital, das finde ich schon ein sehr wertiges Thema. Digitalisierung, also die Kommunikation in digitaler Form zu dem Thema Demokratie, und es geht ja hier insbesondere um Frauen. zu betreiben.
Entschuldige, darf ich kurz einschieben? Ja. Ich bin mir sicher, dass wir das auch nochmal in einem Podcast vorstellen.
Ja, genau.
Deswegen gehen wir jetzt gar nicht so weiter darauf ein. Aber ja, toll, dass du es angesprochen hast. Ja?
Weil das vereint natürlich das Thema Partizipation, was ich vorhin schon hatte. Das vereint Machtstrukturen in Frage stellen und sich Raum nehmen und auch sich den Mut zu haben, sich zu äußern, was ja für mich eine große Rolle spielt. Ich äußere mich viel und oft und ich spiele ja mich als Person auch aus und bin sichtbar. Und das hätte ich vielleicht vor 20 Jahren noch nicht gemacht.
Gut, wir hatten eben das Thema Frauen und Digitalisierung. Und ich hatte so verstanden, dass das so ein bisschen so ein Herzensthema ist auch von dir. Das stimmt, ne?
Ja, genau.
Was würdest du dir wünschen?
Also ich wünsche mir, und da haben wir ja auch zum Beispiel Julia Freudenberg in unserem Netzwerk, ich wünsche mir, dass Frauen sich den Raum zu Technik genauso nehmen wie Männer. Das ist nicht bloß, weil Männer vielleicht schon das ein oder andere Buzzword besser beherrschen, damit auftreten, dass sie Technik anbieten oder auch vorstellen. Die Frauen können das genauso gut. Und ich wünsche mir halt Unerschrockenheit an der Stelle und Spielfreudigkeit, Experimentierfreudigkeit, dass es quasi der Raum von beiden Geschlechtern oder halt von allen Geschlechtern gleichermaßen besetzt wird. Mhm. Das ist gerade in dem Thema Technik immer noch nicht so.
Mhm. Oh ja. Mhm. Genau, ein ganz aktuelles Thema also.
Super aktuell, und wenn ich an der Stelle einen ganz kleinen Schlenker machen darf.
Okay, ja.
Und zwar, es ist wirklich jetzt ein Schlenker in die Geschichte, aber eine Frau, die mich immer sehr fasziniert hat, schon als junge Frau, ist Simone de Beauvoir, die ja als Schriftstellerin und Philosophin zur Zeit des Existenzialismus gearbeitet hat. Und ich fand es so spannend, die Vorstellung, dass sie in einem Hotel wohnt. Mhm. Ja, viele kennen ihre Geschichte und auch natürlich ihren Partner Jean-Paul Sartre. Mhm. Es ist für mich immer eine Frau gewesen, die ganz viele Ecken und Kanten hatte und nicht alles, was sie sagt, würde ich unterstreichen, aber die sich den Raum so genommen hat, so selbstbewusst und hochintellektuell das Wort ergriffen hat, in einer Zeit, wo das noch gar nicht üblich war. Also da an diese Frau denke ich immer wieder, und ich kram auch immer wieder Bücher von ihr hervor und versuche die Inhalt in das Jetzt zu übertragen.
Mhm. Ach, schön. Also hat sie dich inspiriert auch?
Ja, mein ganzes Leben lang. Und sie hat, ja, deswegen habe ich es jetzt nochmal gesagt.
Ja, schön, danke. Finde ich schön, sowas von dir zu wissen auch. Toll. Super, dankeschön. Ich würde dich gerne nochmal zum Schluss eigentlich zu dir als Privatperson fragen. Und zwar, wie lebst du? Was machst du privat irgendwie? Ich habe dich jetzt als ganz super hochkompetente Kollegin, sehr gute Kollegin hier auch vorgestellt, aber ich würde so gerne auch noch mal etwas ein bisschen wissen. Ich weiß natürlich ein bisschen, wie du lebst und so und was du machst, aber willst du es erzählen?
Also ich erzähle zumindest den Part, dass ich sehr naturverbunden bin. Ich bin wirklich viel draußen und ich laufe oder wandere unheimlich gern. Das ist für mich ein super Ausgleich zu der Arbeit, die ja extrem digital ist und wo ich permanent auch an irgendeinem Screen sitze.
Eben. Ja.
Und insofern ist das ein hoher Kontrast, den ich aber wirklich brauche und den ich auch immer schon gemacht habe. Also ich bin auch gerne allein draußen, das finde ich schön, aber ich habe natürlich auch einen Partner und vor allem einen Hund, der immer gerne mitkommt.
Okay, ja. Genau, deswegen, also ich stelle mir das immer so vor, du wachst sehr früh auf, das hast du auch gesagt, und dann gehst du auch erstmal mit deinem Hund raus.
Genau,
ne?
Ja.
Und deswegen bist du erstmal unterwegs und dann fangen die Gedanken an.
Sofort.
Und so. Und das kann ich gut nachvollziehen, ja.
Das kann man nur empfehlen. Mhm. Gehend kommen immer Ideen, das kannst du gar nicht stoppen.
Ja, schön. Ja. Ja, Daniela, vielen Dank. Hast du noch irgendetwas, was du uns noch erzählen möchtest? Oder?
Ich hatte mir noch einen zweiten Philosophen und Kommunikationswissenschaftler rausgesucht, den ich so inspirierend immer fand. Und das ist Paul Watzlawick, den kennen auch viele. Mhm. Was ich da besonders gut mag und warum ich es jetzt nochmal so erwähne, ist, dass er viel Humor hatte und auch in seinen Veröffentlichungen, ganz viele kennen die Anleitung zum Unglücklichsein, die Erkenntnisse über Humor transportiert. Und ich finde, das ist eine besonders schöne Art. Also ich möchte immer gerne viel lachen in meinem Arbeitsalltag. Und ich finde es schön, wenn man über sich lachen kann und ja freche Sprüche raushauen kann und so ein bisschen keck und unprätentiös ist. Und das ist jetzt vielleicht nicht mehr Paul Watzlawick, aber ich finde ihn als Wissenschaftler und Inspirator mit seiner fachlichen Theorie sehr gut und habe es immer also in meine Gedanken aufgenommen. So passt es, glaube ich.
Ja, schön. Ah, das finde ich wirklich interessant, auch so von diesen beiden Menschen zu hören, die dich da auch so begleitet haben, so, ne? Oder in begleiten immer noch in den Gedanken so. Mhm. Das ist auch für mich neu. Das finde ich spannend. Dankeschön.
Ja, sehr gerne.
Ja, danke, Daniela. Ich glaube, die Zeit ist leider um. Mhm. Ich danke dir für den tiefen Einblick in dein Leben, in deinen Werdegang und in deine Gedanken und in deine Vision. Das ist ein wirklich spannendes und hochkomplexes Thema und du nimmst das so, so motiviert und so agil und auch so wissend auf und treibst das voran. Also echt, das ist richtig schön, das mitzuerleben und es ist auch schön, mit dir zu arbeiten.
Oh, vielen Dank, Kirsten, hast du echt schöne Worte gefunden. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt eigentlich ein bisschen viel mehr gesagt, als ich eigentlich sagen wollte, aber das hast du jetzt gerade so aus mir rausgekitzelt.
Ja, das war die Absicht. Alles klar, danke schön, Daniela.
Danke, Kirsten.
Tschüss.